Das blaue Sofa. Live von der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem blauen Sofa von der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich auf mein Gespräch mit Hanna Dübken, mit der ich über ihren Roman Über Land sprechen möchte. Hanna Dübken hat sozusagen eine Gegenwelt zu sich selber entworfen. Ausgesprochen jung und ausgesprochen früh sehr erfolgreich. 1977 geboren, in dieser Reihenfolge dann auch Philosophie, Literaturwissenschaften und Musikwissenschaften studiert, Oxford, Paris und Berlin, also sehr kosmopolitisch. Sie war schon sehr erfolgreich als Dramatikerin, als Librettistin und schreibt, das ist, glaube ich, ihr zweiter Roman. Strom, der erste Roman, ist ausgezeichnet worden und Über Land heißt dieser Roman. Es ist wieder ein großes Thema. Es geht um die Flüchtlinge, es geht darum, wie Menschen, die von sehr weit herkommen und scheinbar doch aus einer sehr anderen Welt zu uns kommen, sich hier einfinden. Und es beginnt damit, dass Clara, das ist eine Ärztin, Mitte 30, mit Amal, das ist eine Asylbewerberin, Anfang 20 aus dem Irak, mit dem Fahrrad einen Unfall hat. Die krachen also sozusagen ineinander. Frau Dübken, wie wahrscheinlich ist denn das?
Man braucht sicher den Zufall als Beihilfe, damit das passiert. Aber mir war es wichtig, dass die beiden ineinander krachen oder dass es diesen Zufall am Anfang gibt. Also dass es nicht etwas Geplantes bei Clara ist. Ich gehe jetzt mal in eine Flüchtlingsunterkunft und rede mit den Leuten, sondern das ist einfach das ist ein Unfall. Amal rennt Clara vors Fahrrad, sodass Clara sagt, ja, sie ist zwar nicht schuldig, aber fühlt sich irgendwie verantwortlich doch dafür, weil sie selber nicht mehr genau rekapitulieren kann, wie schnell sie eigentlich gewesen ist. Und sie kommt von der Nachtschicht, sie ist ja in ihrer Ausbildung zur Ärztin. Und dieses sehr bisschen konfuse Gefühl, ja, irgendwie hätte ich das verhindern können oder nicht, führt auch dazu, dass dieser Unfall sie nicht loslässt und dass sich dann diese Begegnung weiterentwickelt.
Interessant ist auch, dass sozusagen die Innenwelt dieser beiden Frauen gar nicht sehr anders ist. Also Amal ist wie wir. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung. Sie sagen eigentlich in diesem Buch, dass Claras Welt und Amals Welt, auch wenn Amal aus dem Irak, aus Bagdad kommt und Amal aus Deutschland und in Berlin lebt, dass das gar nicht so verschiedene Welten sind und Herkünfte sind.
Also mir war es sehr, sehr wichtig, weil es ja auch das Buch über einen längeren Zeitraum sich diese Beziehung entwickelt, dass die beiden sich auf Augenhöhe begegnen. Und daraus haben sich dann einige Sachen auch schon ergeben, zum Beispiel, dass sie in einer Sprache, in diesem Fall Englisch, miteinander kommunizieren können. Und ich habe am Anfang gespürt, dass es etwas gibt, was die beiden Frauen aneinander fasziniert. Und mir war relativ schnell klar, dass sie sehr, charakterlich sind sie sich relativ ähnlich, aber temperamentsmäßig auch wieder gar nicht. Also Amal ist 21, ist impulsiv, sie zeichnet ihre Mitmenschen als Tiermenschen. Clara, sie ist sehr entschlossen und auch entschlossen, ihre Würde und ihren Stolz zu bewahren. Clara ist ebenso entschlossen, ist aber bedächtiger, ruhiger. Und dieses Flammende von der Amal zieht Clara an und Amal fühlt sich auf der anderen Seite bei Clara angenommen und gehört.
Also sie zeichnen eigentlich die Deutsche fremder in Anführungsstrichen und komplexer. Die hat einen indischen Lebensgefährten und merkt in dieser Beziehung aber, dass das, was wir uns als selbstverständlich denken in einer solchen multikulturellen Beziehung, womöglich gar nicht so einfach ist. Und bei Amal, die aus einer sehr kultivierten, sehr gebildeten Bagdader Familie kommt, Amals Vater ist Arzt, Amals Mutter ist Archäologin, spielt die Kultur eine sehr große Rolle.
Auch als das, mit dem sich die Familie identifiziert. Also die Mutter von Amal, die ganze Familie leidet, hat sehr gelitten unter der Repression während der Diktatur von Saddam Hussein. Und die Mutter als Archäologin und die ganze Familie identifiziert sich sehr mit dem Land, aus dem sie kommen, und mit dem politischen System viel weniger. Und deswegen gibt es auch in dem Leben dieser ganzen Familie 2003 als die große Zäsur, verbunden mit großer Hoffnung, die sich aber dann leider schnell auch wieder zerschlägt. Und insofern, das war auch ein Grund für den Titel, dass es in dem Buch auf ganz verschiedene Arten darum geht, was ist ein Landstrich, was ist ein Staat. Der eine definiert das andere, aber das Land, also der heutige Irak, der ja mal das antike Babylon, der mal Mesopotamien war, ist natürlich viel mehr als das.
Ja, und wir haben sozusagen in Berlin dann Teil dieses alten Mesopotamiens, das Pergamonmuseum und das Ishtar-Tor. Und das Ishtar ist auch die Großmutter von Amal, so heißt sie. Und diese Steine sind eigentlich das Leben für die Mutter von Amal. Und in dem Moment, in dem sie eigentlich nicht mehr frei forschen kann, ihre kleine Welt nicht mehr leben kann, ist für sie das Leben vorbei. Und das Leben verlagert sich nach Berlin. Also Amal geht ins Pergamonmuseum und die beiden Frauen befreunden sich ja auch sehr eng miteinander. Und dieser Ort, dieses Pergamonmuseum, ist ein ganz wichtiger Ort für die beiden.
Ja, also als ich anfing, diese Geschichte zu schreiben, ist die irakische Herkunft Amal auch darin begründet, dass ich einen irakischen Bekannten schon seit Jahren habe, der aus dem Irak geflohen ist und der mir viel von diesem Land erzählt hat. Aber als die Geschichte sich entwickelte und ich merkte, dass ein ganz wesentlicher, ganz bedeutendes irakisches Kulturgut auf eine Art in Berlin ist und dort auch ganz affirmativ von Deutschen und von den Touristen aus aller Welt als Teil unseres Weltkulturerbes wahrgenommen wird, war mir das in seinem ganzen komplexen und ambivalenten war mir ganz sofort klar, dass das eine Rolle spielen würde.
Möchten Sie uns das vorlesen?
Gerne. Ich lese jetzt einen kurzen Auszug aus der Szene, in der Clara und Amal gemeinsam das Pergamonmuseum besuchen, um das Ishtar-Tor sich anzusehen, über das Amal, wie gesagt, schon sehr viel weiß, aber das sie bislang noch nie gesehen hat. Sie steigen eine Treppe hoch, treten durch einen offenen Türrahmen, wenden sich nach rechts und da ist es. Groß und lückenlos und blau glänzend, viel zu groß für den Raum, in dem man es gestopft hat und der schon jetzt von Besuchern wimmelt. Amal bleibt staunend stehen. Sie hat geglaubt, sich keine Vorstellung von diesem Augenblick gemacht zu haben. Jetzt jedoch merkt sie, dass die vielen Menschen sie überraschen. Komm, sagt sie zu Clara und sie nähern sich dem Tor. Maduks Drachen und Adats Stiere bewegen sich von links und rechts auf das Tor in der Mitte zu, majestätisch und machtbewusst wie seit jeher, wie er, Nebukadnezar, der in weißen Schriftzeichen auf den Ziegeln festhalten ließ. Ich legte das Fundament der Tore gegen das Grundwasser und ließ sie selbst aus Blausteinen herstellen, auf das die gesamte Menschheit sie staunend betrachten möge. Amal murmelt die vertrauten Worte, merkt erst, dass sie murmelt, als Clara fragt, hast du was gesagt? Statt einer Antwort zeigt Amal auf einen der Drachen und erklärt, er symbolisiere Marduk, Gott der Stadt Babylon und der Fruchtbarkeit. Aber warum heißt es dann Ishtar-Tor, wenn die Drachen nicht für Ishtar, sondern den Gott Babylons stehen, will Clara wissen. Amal dreht sich um und deutet auf die Prozessionsstraße, die auf das Tor zuführt. Siehst du die Löwen dort, fragt Amal und nähert sich den Reliefs in der Ziegelwand. Diese Löwen gehören zu Ishtar, Göttin der Liebe und des Krieges. Was für eine Kombination, denkt Clara und muss schmunzeln. Amal stellt sich vor einen der Löwen und hebt unwillkürlich den Arm. Das sind sie, die Lehmziegel von damals. Nur ein dünnes, in Kniehöhe gespanntes Stoffband trennt sie noch von den Steinen, den 2500 Jahren, von Babylon in der Fremde hier. Amal stellt sich auf die Zehenspitzen, sie will das Relief, die aus der Wand geradezu herauslaufenden Löwentatzen anfassen, will das furchige Fell befühlen und mit ihren Fingerkuppen über die glasierten, glatten Ziegel fahren, über das Lapislazuli-Blau und das zarte Türkis. Die ausgebleichten weißen Stellen auf den Reliefs, Zähne und Hautteile der Löwen haben die Restauratoren meist in Ruhe gelassen. Sie haben eher die Ornamente, die Margeriten und das orangefarbene Band, über das die Löwen marschieren, mit frischen Farben ausgebessert. Doch selbst diese wenigen Reparaturen, diese vielleicht etwas zu bunt, im Vergleich zu Saddams Ungetüm jedoch dezent gestopften Löcher, sind zu verschmerzen. Sind vielleicht sogar notwendig, tritt so doch die Fragilität der Originale noch deutlicher hervor. Und das ist es, was Amal berührt. dass man den Steinen ansieht, was sie erlebt und erlitten haben, dass sie gezeichnet sind von den Jahrhunderten, sich gewehrt und bewehrt haben und doch Verletzungen tragen. All das unterscheidet sie von der knallblauen Fassade mit den zitronengelben Tieren im heutigen Babil, von Saddams Replik, die nicht weiß, dass Zeit die vierte Dimension des Bauens ist.
Vielen Dank, Frau Dübken. Das ist unser Gemeinsames. Das ist vielleicht auch das, was die Willkommenskultur so emotional gemacht hat. Und das ist auch vielleicht das, warum wir, wenn der IS diese Altertümer zerstört, so emotional reagieren, weil es wirklich das ist, was uns verbindet und das uns etwas verbindet.
Ja, dann sind wir auf einmal alle eins. Ich sage das so ein bisschen polemisch, weil mir das natürlich auch aufgefallen ist. Es ist etwas Schönes, das ist das, was uns verbindet. Und ich glaube, dass man kann die zwei Sachen, also die geflohenen Menschen, die jetzt bei uns ankommen, und dieses Gefühl von einem gemeinsamen Weltkulturerbe, man kann die beiden Sachen nicht auseinander dividieren.
Interessant ist auch, dass Clara, ich schätze mal so wie Hannah Döbken, eine emanzipierte Frau ist, die selbstverständlich ihre Ausbildung macht, die selbstverständlich unverheiratet mit Tarun, dem indischen Architekten, zusammenlebt. Und dann gibt es plötzlich doch einen Clash. Nämlich der Neffe von Tarun, das ist ein ungeborenes Kind, was einen Herzfehler hat. Man braucht Geld in Indien. Die Schwester fragt, kannst du uns helfen? Und Clara sagt, ich möchte auch helfen und sie darf nicht helfen.
Ja, Tarun möchte, wenn er verspricht, seiner schwangeren Schwester ihr mit Geld auszuhelfen, da diese Operation, die unmittelbar nach der Geburt des Neugeborenen erfolgen muss, um diesen Herzfehler zu reparieren. Er verspricht seiner Schwester, für das Geld zu sorgen, und er zieht es vor, einen Kredit aufzunehmen, als das Geld seiner Freundin Clara anzunehmen. Und ich habe diese Szene so beschrieben, und ich glaube, wie man sie wertet, ob man Tarun eigentlich jetzt auf einmal für den Macho hält, oder ob man eher begründet das so, dass er sagt, es wäre meiner Schwester unangenehm, von dir Geld anzunehmen. Ich bin der Bruder, das ist normaler, und für Clara ist das eine Verletzung, die sie aber auch, und das finde ich wichtig, überrollt. Sie hat damit nicht gerechnet. Die beiden haben sich kennengelernt, die haben beide in Europa schon länger gelebt. Sie leben in diesem urbanen Berliner Milieu, wo sie erst einmal nur das gemeinsam gesehen haben und eben auch eine gleichberechtigte Beziehung führen. Und Clara erwischt sich dabei bei dem Wunsch und bei dem Gefühl, bei der Verletzung, die dieses Nein ihr zufügt. Und ich habe, seitdem das Buch erschienen ist, sehr viele, sehr unterschiedliche, immer sehr emotionale Reaktionen auf diese Szene bekommen. Also einige finden das Verhalten von Tarun unmöglich, andere sagen, Clara soll mal Geld nicht so symbolisch überhöhen. Also das Spiel wie man diese Szene wahrnimmt, das spiegelt, kommt natürlich auch sehr viel von dem eigenen Leser rein. Und gerade das finde ich spannend, auch als Autor. Ja.
Aber Sie haben dieses Buch natürlich angefangen zu schreiben und zu planen, bevor all das passiert ist, was passiert ist. Aber wenn die englische Premierministerin Theresa May sagt, Citizens of the World, also kosmopolitische Leute, haben kein Zuhause, das sind einfach heimatlose Gesellen. Sie beschreiben diese Situation ja auch als komplexer, als man denkt. Also Sie beschreiben auch nicht nur den Weg von Amal voller plötzlicher Grenzen, sondern auch den von Clara. Also die Beziehung mit Tarun, man könnte denken, mein Gott, die leben in Berlin. Was ist das Problem? Es gibt unausgesprochene kulturelle Grenzen offensichtlich.
Ja, oder die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Was Sie eben angesprochen haben, ist, glaube ich, das Element, was meine beiden Romane sehr stark verbindet. Also auch in Strom ging, das sind ja auch vier verschiedene Protagonisten in ganz unterschiedlichen Weltteilen. Was sie verbindet, ist, dass sie alle in Kulturen leben oder arbeiten, aus denen sie nicht kommen. Und da ging es mir, wie auch in Oberland, um das Thema, was macht unsere Identität aus? Und ich gehöre auch zu einer Generation, oder hier im Westen können ja viele, haben viele von uns das Glück, das eigene Leben frei gestalten zu können. Und in Strom war es mir auch wichtig, verschiedene Weisen aufzuzeigen, wie das sein kann. Es gibt Leute, die identifizieren sich sehr mit ihrem Beruf. Es gibt Leute, die sagen, meine Identität ist eigentlich meine, oder meine Heimat ist meine Familie. Wo die Familie lebt, ist gar nicht so entscheidend. Und es gibt eben auch viele, wie Tarun, Menschen, bei denen in einer gewissen Lebensphase, wie zur Studentenzeit oder wenn man sich mit Ende 20, Anfang 30 zuerst sehr auf seinen Beruf konzentriert, wo dann so Fragen wie, woher komme ich, inwiefern, welche Rolle spielt meine Familie, mein Herkunftsland, dass solche Fragen dann irgendwie einen wieder einholen oder wieder virulent werden, nachdem sie ein paar Jahre lang erstmal keine Rolle oder mehr im Hintergrund standen.
Ich bin eben hier durch die Messe gelaufen und da hat ein Autor gesagt, die Welt geht gerade in die Brüche, aber uns geht es eigentlich noch ganz gut. Und in gewisser Weise beschreiben Sie so etwas. Sie beschreiben für den Irak eine völlig zerstörte Welt und Sie beschreiben, das ist kein Happy-End-Buch, das ist kein Buch, was es sich einfach macht mit den Dingen, die da passieren. Aber Sie beschreiben ein Weiter.
Ja, ich beschreibe Hoffnung, enttäuschte Hoffnung und neue Hoffnung. Und ich habe auch versucht zu beschreiben, dass diese Hoffnung oder auch dieser Moment der Verzweiflung natürlich mit den politischen Verhältnissen, aber auch mit dem Punkt in der Biografie der Figuren zu tun hat. Also Rauya Amals Mutter hatte einen Mann, der verschwunden ist. Und dieses zum Beispiel auch, wie geht man damit um, dass man nicht weiß, ob der Mann oder der Vater noch lebt oder tot ist. Das ist auch ein dynamischer Prozess, der sich für beide im Laufe des Buches entwickelt und verändert.
Dieser Vater, also die irakischen Familienverhältnisse sind auch interessant. Also die Mutter dieses Vaters war eine Kommunistin oder kam aus einer kommunistischen Familie und dann gab es in den 60er Jahren offensichtlich durch die Baath-Partei Schauprozesse, in denen die Kommunisten ermordet wurden. Das wusste ich auch nicht. Ich habe immer gedacht, die Baath-Partei hätte eigentlich mehr mit der Sowjetunion zu tun gehabt, als Sie das beschreiben.
Ja und nein, also die Großmutter von Amal, väterlicherseits, die sie ja nie kennengelernt hat, war eine Kommunistin in den 60er Jahren, die im Rahmen eines öffentlichen Schauprozesses gehängt worden ist. Und das fand auch statt. Das hat mich, ich glaube, es ist normal, ich habe auch am Anfang gedacht, ja, aber die Baath-Partei nahm ja für sich in Anspruch, eine sozialistische Partei zu sein. Und natürlich in Anspruchnahme und das konkrete Verhältnis zwischen der kommunistischen Partei, die es schon vor der Baath-Partei gegeben hat, war kompliziert. Und es gab diese Schauprozesse ganz auf jeden Fall. Natürlich ist ein bisschen so, es gibt ja in einigen Ländern dann auch verschiedene sozialistische Parteien, die eigentlich für sich im idealen Sinne das gleiche in Anspruch nehmen, aber sich dann über das Konkrete in die Haare kriegen und auch aus Machtgründen dann gegeneinander kämpfen. Und
warum ist das Thema für Sie das Thema Ihres Romans? Also Sie setzen sich in eine Frau hinein, die einen Asylantrag stellt, die keine Familie mehr hat, der in kürzester Zeit eigentlich alle wegsterben, wenn der Vater denn, was wahrscheinlich ist, ermordet worden ist. Sie versetzen sich in eine Beziehung hinein einer Ärztin, die mit einem Inder zusammen ist. Sie verfolgen die Familienstränge des irakischen Mädchens bis hin zu Selbstmorden und Sterben. Wenn Sie schreiben, haben Sie Angst vor dieser Schwere oder sich zu überheben oder zu denken, kann ich das? Darf ich das?
Angst vor der Schwere habe ich nicht. Darf ich das? Ist auch. Ich habe so ein Ethos beim Schreiben, der darauf abzielt, möglichst genau der Situation, versuchen, der Situation auf den Grund zu gehen, nicht zu dramatisieren, nicht die Trauer oder das Schreckliche, was beschrieben wird, auszuschlachten. Ich glaube, da muss man, auch wenn es um die Frage geht, kann ich als Deutsche aus der Perspektive einer Irakerin und einer Deutschen schreiben, da würde ich sagen, ja, und ich halte das auch für wichtig und schön. Also mir ging es gerade in dem Roman darum, die zwei Perspektiven gleichberechtigt zusammenzubringen und weder ein Buch aus deutscher Perspektive zu schreiben, wo dann ein geflohener Mensch mal kurz auftaucht und dann vielleicht namenlos bleibt und dann nach 3 Seiten wieder abtaucht. Noch wollte ich einen Roman nur aus Amals Perspektive schreiben, sondern mir ging es darum, diese Begegnung zu zeigen. Am Anfang natürlich auch mit den Missverständnissen und mit den Ängsten und teilweise auch mit den Scheuklappen, die Amal ja am Anfang auch hat. Also es ist ja keine idealtypische Begegnung, wo immer alles rund läuft, sondern da gibt's, es ist immer auch ein Annäherungsprozess. Und Amal merkt auch, dass sie in einer Diktatur groß geworden ist, wo man gewisse Zweifel zunächst erstmal hat. Und sie merkt dann auch, was für ein Befreiungsgefühl es ist für sie, ist, sie im Laufe des Buches dann abzulegen.
Wie schwierig ist es, sich denn in diese Ängste oder in dieses Paranoische hineinzuversetzen? Es gibt zum Beispiel diese Situation, dass sich Tarun und Clara überlegen, Amal könnte einen Computer gebrauchen, sie geben ihren alten Computer ab und das schreibt sie CC an Tarun. In dem Moment denkt Amal, ha, ein Inder, vielleicht ist es gar kein Inder, sondern ein Pakistani, vielleicht hat das mit meinem Vater zu tun, der dafür war, dass wir mit den Islamisten reden und danach hat die Polizei, die Geheimpolizei ihn abgeholt und er ist nie mehr aufgekommen. Das heißt, diese Ängste.
Das ist ein Reflex, den Amal hat, den sie sofort rational runterredet und sie merkt, dass sie ihn hat. Und wenn dann ihre Mutter, mit der sie über Skype in Verbindung ist, wenn ihre Mutter in Bagdad sagt, Amal ist ja toll mit dem Computer, aber wenn du ihn bekommst, kontrollier ihn, dann ist es bei Amal auch ein ganz ambivalenter Moment. Sie weiß, warum ihre Mutter das sagt und gleichzeitig fühlt sie sich fast schon wieder klarer gegenüber schlecht. Jetzt ist die nett und bietet mir was an und ich traue ihr schon wieder was dazu. Und das ist genau so ein Moment, da habe ich aber auch von Lesern, also Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, haben gesagt, wir kennen genau die gleichen Reflexe. Also das sind eben Spuren, die man auch, wenn man ein Land verlassen hat, in einem anderen Land wohnt, das ist, die man nicht so leicht abstreift. Und auch genau darum ging es mir auch, diesen Prozess des Ankommens in der Fremde zu schreiben, der auch lange dauert.
Und wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Menschen sind und alle ganz ähnlich funktionieren und ähnliche Gefühle haben, dann geben die Großmutter und die Mutter von Amal am Schluss diese Tochter frei. Die sagen, komm bitte nicht zurück zu uns. Also du hast keine Zukunft hier. Und das ist ja wirklich was sehr, sehr Trauriges. Also zu denken, dass das, wo man herkommt und das, was eigentlich die eigene Kultur ist, keine Zukunft hat, keine Freiheit hat, kein Leben mehr hat.
Ja, Rauja sagt in ihrem letzten Gespräch...
Das ist die Mutter.
Genau, danke. Sagt in ihrem letzten Gespräch mit der Tochter über Skype... vielleicht wirst du irgendwann in mehreren Jahrzehnten in ein Land zurückkommen können, das deins ist und doch ein anderes ist. Aber das Land, in dem ich im Moment noch bin, da sehe ich keine Zukunft für dich.
Eigentlich tarieren wir in unserem Gespräch den Begriff des Kosmopolitischen aus. Das ist ja auch Ihr Thema, das ist auch in Ihrem letzten Buch das Thema gewesen. Warum?
Weil ich glaube, dass es unser Leben, unser aller Leben bestimmt und weil es mich auch interessiert, was macht das? Also in beiden Büchern habe ich auch interessiert, inwiefern beeinflusst die Tatsache, dass die meisten von uns ein Smartphone haben, inwiefern beeinflusst das nicht nur unser tägliches Leben, dauernd draufdrücken, sondern auch unser Verständnis von Nähe und Ferne, von Nähe und Fremde, von Gemeinschaft, von Zugänglichkeit und Abgrenzung. Und für mich ist es eine große Faszination an Literatur, den Versuch, den ich immer, mein bescheidenen Mittelstaat ist, eigentlich die großen Fragen in unserem Heute, in unserer heutigen Gegenwart durchzuspielen. Also nach Identität, wo komme ich her, wie artikuliert sich Liebe? Denn ich glaube auch, Liebesgeschichten gibt es, erzählt jede Geschichte und jede Generation und jeder Mensch wieder neu oder auf seine Art.
Wie autobiografisch ist das? Denn interessant ist ja, dass man sich natürlich sofort erzählt, wie lebst du, wie ist das in deiner Familie? Wir beide haben beide multikulturelle Partnerschaften und das ist ja zum Beispiel etwas, was ist dann Heimat, wo lebt man? Das sind interessante Fragen.
Ja, ich lebe nicht mit einem indischen Architekten zusammen. Ich habe ja auch früh, wie Sie am Anfang erwähnten, in verschiedenen Ländern gelebt und für mich war diese Frage, zum Beispiel, als ich nach England kam, war ganz konkret die Frage, inwiefern bin ich, wenn ich Englisch rede, auch ein bisschen eine andere Hanna? Weil man kann ja mit Ironie im Englischen ganz anders spielen oder mit im Französischen. Als ich dann so weit war, dass ich mich in die Rhetorik dieser Sprache so hineinbegeben konnte, fand ich mich dann eleganter als in England, wenn ich auf Englisch... Also diese, inwiefern sind wir alle Chamäleons, die sich mit der Sprache durchs Zusammenleben, durch auch durch die Welt, in der wir leben, in der vieles so nah scheint und es doch auch unüberwindliche Grenzen gibt, wie viel beeinflusst das? Und das ist mir auch immer wichtig in beiden Büchern auch. Ja, wenn man von Kosmopolitik, wenn man von Globalisierung redet, dann wächst da sehr viel zusammen und ist sehr viel transparent. Es gibt aber auch ganz klare, oft auch autoritär ausgeübte Grenzen. Also man ist ja auch nicht alles gut. Oder es gibt dann wieder intransparente Überwachung, die umso gefährlicher ist, weil sie eben intransparent ist.
Kann man fragen, warum Sie schreiben? Hat das auch was mit Politik? Hat das was mit der Welt zu tun? Sind das Aufzeichnungen und Beschreibungen von Übergängen?
Ich kann ganz klar sagen, warum ich schreibe. Die ehrliche Antwort ist auch jetzt nicht besonders originell für einen Schriftsteller. Ich habe immer schon geschrieben, das zu Papier bringen von Gedanken war meine Art, meine Gedanken zu ordnen, versuchen, etwas zu verstehen. Ich habe gemerkt, wenn es darum geht, mit welchem Thema möchte ich mich literarisch auseinandersetzen, dann interessiert mich das, was ich eben schon angesprochen habe. Aber es ist auf keinen Fall so, dass ich denke, ich muss jetzt mal die Politik in der Fiktion verarbeiten. Es ist eher, dass in dem Fall von Überland zum Beispiel dieser irakische Bekannte von mir immer wieder stückweise am Anfang erzählt hat, wie er Deutschland auch wahrnimmt. Und dann habe ich irgendwann, fing ich an, mich selber, wenn ich in Berlin durch die Straßen gelaufen bin, zu fragen, wie würde Ahmed das jetzt wahrnehmen? Und daraus ist dann dieser Gedanke entstanden, doch in einem Buch diese zwei Perspektiven zusammenzubringen und sich dann in ihrer eigenen Dynamik entfalten zu lassen.
Reisen Sie dann an diese Orte?
Soweit es möglich ist. Also ich hatte Anfang 2014, als ich anfing an diesem Buch zu schreiben, hatte ich natürlich vor, nach Bagdad dann zu fahren, und das war dann sehr schnell nicht möglich. Ich war in Indien. Ich habe schon in meinem ersten Roman die Erfahrung gemacht, was für mich persönlich am wichtigsten war, mit Menschen zu sprechen, die mir diese Orte auf ihre persönliche Art nahe bringen können. Reisen ist auch wichtig, aber ich glaube, das Gefühl zu haben, man kann irgendwas, wo Beschreibung, wo was subjektiv wird, wo was anfängt zu riechen oder zu schmecken, da setzt dann die literarische Fantasie an.
Diese Buchmesse hat auch das Thema des Kosmopolitischen. Auf der Eröffnung hat der Vorsteher des Börsenverbandes des deutschen Buchhandels über die Türkei gesprochen. Davon hat eine Journalistin und Schriftstellerin zitiert, die dort im Gefängnis ist. Das heißt, man hat ganz stark diese desolate Weltsituation thematisiert. Wenn Sie hier durch die Gänge laufen, spüren Sie die Veränderung?
Zur letzten Messe? Oder?
Ja, überhaupt. Was in der Luft liegt, wie sich Deutschland verändert, wie sich die Welt verändert.
Ja, das spüre ich auf jeden Fall. Es war ja auch in Leipzig jetzt zum Beispiel in der Messe am Anfang des Jahres so, dass die geflohenen Menschen umsonst auf die Messe kommen konnten, was ich ganz toll fand. Ich finde, ich glaube, viele Autoren in Deutschland sind im Sommer mit verschiedenen Mails immer wieder darauf hingewiesen worden, zum Beispiel diese Petition für Freedom of Speech in Turkey zu unterschreiben. Und ich habe Herrn Lünder jetzt auch vor ein paar Tagen erlebt, also wir wissen uns alle, oder es ist schön zu spüren, dass die Messe auch die Bedeutung hat, dass es Sinn macht und dass alle türkischen Schriftsteller sagen, bitte sagt es laut und sagt es mehrfach, tretet für unsere Meinungsfreiheit ein. Und das ist dann auch diese Konzentration an Menschen und Gedanken, ist auch schön, wenn man merkt, dass man so ein Zeichen senden kann.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön. Hier auf dem blauen Sofa, meine Damen und Herren, bei Deutschland Radio Kultur. Im Internet unter Buchmesse ZDF.de und dasblauesofa.de geht es jetzt weiter mit Nils Bokelberg im Gespräch mit Kathi Sayet. Viel Spaß.